Ja, da sehen wir wieder mit dem Podcast Passis Nüt. Wir sind wieder unterwegs. Das zweite, der Nicola und ich, wie immer. Es ist die dritte Episode. Herzlich willkommen, alle, die zuhören. Und ich würde sagen, lassen wir noch unsere Eingangsmelodie fertig und dann geht's das Eingemachte. Nicola, meine erste Frage an dich. Nicht wer bist du, sondern wie geht's dir?
Ja, herzlich
Mit
willkommen auch von meiner
dem
Seite.
Fußball.
Entschuldigung?
Eben, wie geht's dir und wie geht's dir mit dem Fußball?
Gut, wie gesagt, herzlich willkommen auch von meiner Seite zu unserem Podcast. Ja, mir geht es gut. Langsam, wie sagen wir, die Weihnachtstage stehen vor der Tür. Ich freue mich auch, ich werde am nächsten Wochenende in Bergamo beim Fußballspiel sein, Atalanta gegen Empoli. Es ist immer eine Freude, wenn man gute Mannschaften live im Stadion spielen sehen kann. Bin sonst ein Zufriedener. Von dem her alles gut. Danke, danke der Nachfrage, Linus. Hätte auch gerade eine
Das
Frage
ist
an
sehr
dich.
schön.
Hast du auch das Gefühl
Ja.
gehabt, das Wochenende hat es brutal viele Überraschungen gegeben? Und wenn ja, welche hat dich am meisten. Welches Spiel hat dich jetzt am meisten so ein bisschen, ist am meisten so ein bisschen hängen geblieben?
Also Überraschungen hat es wirklich gegeben, also wirklich sehr unerwartet. Und natürlich habe ich weiter in Mitleid mit dem Pep in Manchester, mit seiner Mannschaft Manchester City. Es ist keine Ahnung, er schafft es immer wieder zu verlieren. Und viele fragen sich, warum. Ich weiß nicht warum, aber ich vermute, dass irgendwie etwas der Mannschaft miteinander atmosphärisch nicht stimmt. Irgendwie, ja, aber du hast ja schon andere Sachen irgendwie geäußert, was du vermutest, dass da dahinter stecken könnte.
Ich könnte mir vorstellen, ich kann das natürlich nicht beweisen, aber ich könnte mir einfach vorstellen, dass wenn man einfach zu lange mit dem Pep zusammen ist, das gleiche so ein Typ, Pep ist ja der Antonio Conte, wo einfach 150 oder 200% jeden Tag von jedem Spieler fordert und auch Choleriker sind und auch durchdrehen. Und ob es jetzt vor der Kamera ist oder stell dir mal vor, ohne Kameras, wie es dann auch mit in einer Halbzeit tun könnte, dass irgendwann die Spieler einfach nicht mehr mögen, dass sie es einfach nicht mehr mögen hören, dass es im einen Ohr reingeht und beim anderen wieder raus, so also quasi ein Schutzmechanismus. Aber was wollte ich damit sagen? Ich habe das Gefühl, eventuell braucht es dort einfach viel frischer Wind, also quasi neue Spieler, wo das wieder können umsetzen, was der Pep verlangt im Moment. Hat man das Gefühl, also man sieht den Pep-Fußball nicht mehr. Ich kann nur sagen, mir ist ja im Spiel gegen Man United aufgefallen, irgendwann mal in der zweiten Halbzeit ein Befreiungsschlag von Manchester City. Wenn es mir täuscht, ist der Haaland, der quasi im eigenen 16er rausgeholfen hat und dann einfach den Ball fünftligamässig einfach vorgeschwartet hat, obwohl einfach gar keiner von Manchester City da vorne war. Und das sieht man ja bei den Pep-Mannschaften, wo ja quasi
Nie.
Ballbesitz und Tiki-Taka
Seht
und
es
so.
nie.
Ja, das gibt es eigentlich nie. Das ist eigentlich nie vorgesehen. Und das hat mir irgendwie so gezeigt, dass da eben wie Manchester City irgendetwas ein Wurm drin ist. Ja, die Spieler irgendwie vielleicht mental leer sind. Und durch das, dass jetzt eben ja acht, musst du mir vorstellen, von achtmal verloren haben in den letzten 11 Spielen, das sind sich einfach wirklich nicht mehr gewohnt gewesen, dass da auch Selbstvertrauen ist im Moment einfach nicht mehr da. Das wissen wir ja beide, wie wichtig dass das ist, wenn man Selbstvertrauen hat, dann schießt man und dann ist sie drin und wenn Selbstvertrauen nicht da ist, dann gibt es kein Goal. Und ich habe einfach das Gefühl, bei City ist es total mental. Meinst du, könnte das sein?
Ja, könnte schon sein. Die Frage ist, ob du hast gesagt, der Pep, man kann ihm nicht mehr zuhören als Spieler, also man bin gar nicht mehr für voll oder irgendwie so. Das ist die eine Seite und die andere heißt da. Und das andere ist Selbstvertrauen. Ich sehe, ja, wenn ich sie anschaue, sehe ich noch ein anderes Problem. Also ich sehe noch das Problem. Die Genialität ist ja noch da, oder? Also das 1-0, was sie gemacht haben gegen Manchester United, das ist ja sehr, sehr cool ausgespielt gewesen. Und dort hast du eigentlich den Eindruck gehabt, das läuft wieder. Dann fällt mir aber noch auf, dass irgendwie die Spielauslösung mühsamer ist. Also, sie sind ja so sicher gewesen hinten dran, haben die Bälle verteilt. Also, da ist wirklich, wenn du die gesehen hast, hast du gewusst, die anderen kommen nicht an den Ball an und die Bälle werden schnell auf die Seitenlinie gespielt oder wieder zurück in die Mitte. Irgendwie, jetzt die Fehlpässe. Ja, eben, da kommen wir da zu dem Thema mit dem Elfmeter, den sie dann gegen sich bekommen haben, kurz vor Schluss. Ja. Es ist vielleicht vieles Verschiedenes, was da reinspielt, aber ich glaube eben so die Selbstverständlichkeit ist vielleicht das, was fehlt. Also, dass man quasi wie, eben wenn einer das rausschwartet, wie der Haaland, meinst du, oder? Hast du gesehen gehabt, dann ist es vielleicht klar, dass sie einfach nicht mehr darauf vertrauen, dass ihr System so funktioniert, wie sie es gewohnt sind. Also, es ist so ein Selbstverständnis, was fehlt.
Ja, und der Fehler.
Und jemand hat mehr Angst. Ja. Niemand hat mehr Angst vor Manchester City, würde ich sagen. Ja,
ja das ist ja so. Also man hat es entziffert, was man kann machen gegen den Ballbesitzfußball von Pep. Im Moment hat man das Gefühl, also ich habe das Gefühl, eben Mannschaften, die so spielen wie RB Leipzig, wie Liverpool, dass das im Moment das Gegenmittel ist. In Kombination mit den anderen Faktoren, die wir jetzt gesagt haben. Sieht so aus, als dass jetzt erfolgreicher wäre. Ist ja auch auf eine Art schöner zum Anschauen. Wie nennst du den Fußball von RB Leipzig?
Ich nenne das schnell umschalten oder das Umschaltspiel. Ja, genau. Oder? Also Presse. Aber du meinst eben mit Presse, ich meine es ohne Presse sogar. Also das gibt es ja auch, oder? Einfach innen rein sitzen und warten. Und dann überfallartig dann. Wenn die sich verheddern in deinem Abwehrverbund innen, oder? Schnell führen spielen. Und dann aber wirklich das gut können, gut hinten rausspielen und auch wissen, was muss ich jetzt machen, oder? Gegen einen dominanten Gegner, damit ich den quasi dann in Bedrängnis bringe, dadurch, dass ich sie überspielen oder die ganze Abwehr überspielen, ganz schnell, oder?
Ja, das ist ein guter Punkt von dir. Eben, es geht ja. Das mit dem Pressen, ich sage jetzt mal, das ist das, was zum Beispiel Atalanta Bergamo sehr gut spielt, wo die Stürmer, da kann nicht nur einer einfach stören und das bringt ja gar nichts, sondern die machen das im Verbund, das Dritte und Mittelfeld rückt dann gerade im rechten Moment nach und zwingt so den Gegner zu Fehlern. Und das, was du sagst, ohne Pressing, ist ja eigentlich das, was jede Mannschaft, die gegen einen besseren Gegner spielt, würde ich sagen, probiert, dass man einfach diszipliniert hinspielt, alles zumacht, was irgendwie geht. Ich sage jetzt mal als Beispiel, hat das wahrscheinlich Leganes das Wochenende so gespielt, gegen Barca, erfolgreich. Mhm. Die sind sogar ziemlich am Anfang 1-0 in Führung gegangen und dann nachher durch eine disziplinierte Defensivleistung das so können über die Runde bringen und haben natürlich sporadisch, wenn es möglich war, gegen vorne probiert zu kontern. Und das ist der Unterschied zwischen mit und ohne Pressing quasi. Da finde ich eigentlich, hast du gut darauf hingewiesen, dass es den Unterschied gibt. So wie es aussieht, funktionieren im Moment beide Systeme gegen City.
Genau. Und schade habe ich das Spiel nicht gesehen. Selber, ich war in Barcelona. Habe dann aber müssen heim, weil ich am nächsten Tag müssen arbeiten. Und oder vielleicht ist es gut, dass ich die Schmach nicht miterlebt habe.
Ja, weil es ist doch überraschend, dass Barcelona schon zum zweiten Mal die Heime gegen einen kleineren Verein verliert. Was eigentlich 6 Punkte budgetiert hätte. Weil Real Madrid ist ja auch nicht souverän, aber sie sind beide erst und zweiter Rang. Und durch das, dass eben beide so, ich sage jetzt mal, unerwartet damit Punkte abgeben, ist eigentlich noch alles offen. Und auch Atletico Madrid ist gar nicht so weit entfernt. Also von dem her, auch die Spanische Liga hat eine gewisse Spannung. Und
Das ist so.
das ist immer schön.
Was haben wir noch für Überraschungen gehabt eigentlich? Also, oh,
Also
Mainz haben wir noch.
ganz ehrlich, das wird dich
Ja,
jetzt vielleicht überraschen,
Mainz.
dass ich das sage, aber für mich ist eigentlich die größte Überraschung sowieso, ist immer, wenn der Tabellenletzte auswärts gegen den Ersten gewinnt. Und wo ist das
Jetzt wollte ich
passiert?
noch, genau.
Das ist letzter Zeit schon
Ah,
mal
wir sind ja
passiert.
noch bei. Genau, aber ich hatte gedacht, du wolltest noch über Bayern reden oder wolltest du es später machen? Also, Bayern haben
Ja, du
ja
hast
auch
mich auch
Gas
überrascht, dass
gekriegt, oder?
Bayern gegen Mainz 2-1 verliert. Das hat mich zwar total gefreut für den Bo, den Trainer von Mainz. Aber eigentlich wollte ich darauf auswählen, dass GC in Basel gewonnen hat.
Genau, also auf der Bohnen der FC Zürich können wir sowieso nachher noch sprechen, oder? Also
Ja,
gehen wir zuerst zu GC. Können wir zu GC? Also in Basel, sie haben 1-0 gewonnen, was mich sehr freut, weil ich auch GC-Fan bin. In der vierten Minute haben sie das 1-0 gemacht auswärts. Und zwar das, was ich immer bemängelt habe, haben sie, dass sie vorne mit den jungen Stürmern kein Goal machen. Das haben sie gar nicht gebraucht, weil das mal ein Außenverteidiger einfach einen Fehler von der Basler Verteidigung ausgenutzt hat und nach dem Fehler einfach dann vom Mittelfeld einfach vorgelaufen ist. Also es ist ein Rückpass auch, ein Verunglückter nach innen. Und er hat den erlaufen und der Verteidiger, wo ihn hat wollen abblocken, ist dann auch ins Leere gelaufen, weil er dann vor dem tätig war und noch einen Haken geschlagen hat. Und dann hat er noch, so cool wie er war, hat er rechts am Goalie schön vorbei geschoben ins Goal. Und Basel hat es einfach nicht mehr geschafft, in der verbliebenen Zeit überhaupt da etwas auszurichten, weil GC einfach diszipliniert war und das ist ja auch nicht gewöhnlich, oder? Also sie haben ja auch ihre Schwächen in der Mitte und innen und das mal hat das irgendwie funktioniert, keine Ahnung. Also schön, dass der
Du bist
Letzte
ja
gegen den
Kiel, dann
Ersten.
können ausrichten.
Wie?
Der Shaqiri hat dann
Sag's
nicht können
nochmal.
ausrichten.
Ja, aber du weißt ja, Basel hat einen super Lauf gehabt. Sind ja keine gefestigte Mannschaft. Sie haben einen Chatschiri gehabt, wo in der Mittelfeld eine gewisse Vertikalität gebracht hat. Das heißt, mit seinen Steilpässen hat er können die jungen Stürmer in Tiefe schicken und sie haben einige Goals so gemacht. Und ich meine, Chatschiri ist auch nicht jeder Spiel halt in einer super Form und ich glaube, man sieht jetzt, dass nicht alles so organisch schon verbunden ist, wie es eigentlich wäre, wenn sie wahrscheinlich die ganze Vorbereitung gleich gemacht, also gleich als Verbund oder mit den gleichen Spielern gemacht hätten. Sie haben ja auch Spieler noch abgegeben, den Barry haben sie noch abgegeben, das weißt du auch. Und zwar ganz am Schluss von der Transferperiode, wo ja ihnen ganz viel Goal garantiert hat. Und nachher haben plötzlich die anderen ausgeschoren, nachdem Chatschiri gekommen ist noch. Ja, also von dort her.
Ja, weil eben Basel ist im Moment
Sache,
vorne
schöne
dabei.
Sache.
Also von dem her
Genau.
gibt es nichts zu sagen. Und eben trotzdem, erste Platz gewesen vor dieser Runde. Spielt gegen das letzte
Ja.
GC. Ist ja sowieso Basel und GC Rivalität pur. Und 1-0 für GC. Drum Glückwunsch an neue Trainer, wo
Genau.
ich sage, ungeschlagen ist jetzt in der Meisterschaft. Seit er gekommen ist, 3 Unentschieden und ein Sieg. Gar nicht so schlecht, oder?
Ja, super. Also, obwohl ich glaube, dass es nicht der Trainer ist, sondern dass es der Glaube an die Selbstwirksamkeit ist. Und der Trainer hat natürlich spielt eine Rolle, dass ihnen gut zugeredet hat. Ich glaube, der hat ja schon gesehen, dass sie eigentlich relativ gut spielen. Dass es funktioniert. so vom Spielfeld und als Mannschaft funktioniert. Ich glaube, sie hat denen einfach gut zugeredet und vielleicht dann ein paar eben den Schellibaum satt gehabt, den, den sie entlassen haben, der Trainer, unsere GC-Legende. Und dadurch, dass sie jetzt den Trainer gewechselt haben, sind die jetzt wieder vielleicht motivierter und bringen sich wieder besser ein. Vielleicht haben sie die auch nicht mehr hören können. Vielleicht ist der einfach verbraucht sie von der Ansprache her. Man hat auch so im Hintergrund so ein paar Gerüchte gehört, dass er nicht mehr bei allen Spielern so beliebt war, der Herr Schellibaum. Aber das ist ja ein Luxusproblem, oder? Das ist ja ein Luxusproblem eigentlich.
Ja, und das ist ja vielleicht eben schon ein bisschen alte Schule, der Schellibaum. Eben, GC-Tendenz klar nach oben. Und das kann man ja vom FC Zürich nicht behaupten. Dort ist also.
FC Zürich ist immer noch Schweizer Meister werden. Sie wollen immer noch Schweizer Meister werden.
Also wäre jetzt Zürich oder GC?
Zürich. Du sagst, FC Zürich muss sich warm anlegen, dass sie nicht vom GC eingeholt werden. Ich sage, sie sind nicht so weit vom ersten Platz entfernt. Immer noch nicht.
Sie sind auch lange Erster gewesen. Also das Problem ist für Zürich, wir haben ja letzte Woche mal die Formtabelle angeschaut und da sind sie schon schlecht gewesen und nach dem Wochenende und dem desolaten 0-3 in Lausanne noch viel mehr. Mhm. Nein, stimmt nicht. Das war ja letzte Woche gewesen, 0-3 in Lausanne. Das Wochenende war das 0-2 gegen St. Gallen daheim gewesen.
Genau.
Und von dem korrekt. Her eben aber Zürich absolut auf dem absteigenden Ast. Und da, da fragt man sich, wie kann das sein, dass man so gut startet, ein neuer Trainer, Anfang Saison, von Anfang an der Munis und jetzt eben auf dem, was soll ich sagen, auf dem absteigenden Ast. Hast du da eine Idee, an was das könnte liegen?
Ich kann das, was beim FC Zürich inwendig passiert, so gut wie gar nicht. Du kennst es vielleicht besser, du deinen Sohn. So ein bisschen, oder auch aus der Vergangenheit, so was beim FCZ so die Einflussfaktoren sind. Ich finde Moniz genial. Super Trainer. Also, er spielt nach Football total spielen. Viele Journalisten hassen ihn, weil er so ein aufbrausender Typ ist. Aber ich glaube, mit diesen jungen Kerlen da beim FCZ ist das, glaube ich, gut, wenn man die mal so richtig Sandstrahlen zwischendurch und wenn es da Rieftouren gibt. Vielleicht laufen sie dann auf Hochtouren, wenn sie das so bekommen.
Ja, aber eben, scheinbar hat es einfach Anfang Saison funktioniert und jetzt nicht mehr. Was auch immer der Grund ist, schwierig zu sagen. Aber,
ja, aber du hast ja schon mal so angetönt, auch schon zu einer anderen Gelegenheit, dass es irgendwie ein Stimmungsproblem ist in dem Verein, grundsätzlich.
Ja, ja, so. Es fängt ja oben an, oder? Canepa, Ehepaar Canepa, oder? Immer mit der Ziege in der Schnur, bei jeder Einblendung vom Schweizer Fernsehen, wenn sie mich dort auf der, in ihrer Loge hocken. Dort fängt es ja an, es ist ja, ich wollte jetzt nicht sagen Diktatur, aber es geht in die Richtung. Dann hat man eben da mit dem Milos einen Sportchef installiert, wo ziemlich alles umkrempelt hat und dazu geführt hat, dass es ganz viel Personalwechsel in den Strukturen gab, bei den Trainern, in der Geschäftsstelle und so weiter und so fort. Also ganz viel Personalwechsel, also entweder man zieht mit und sagt ja oder man geht. Und das ist bei Zürich jetzt schwer der Fall gewesen im letzten Jahr. Und ja, ich habe einfach das Gefühl, dass da schlechte Stimmung herrscht und das auch irgendwie sieht es aus, als würde es auch auf die Leistung dann schlussendlich auf dem Spielfeld abfärben, was ja überhaupt nicht dürfte sein. Also interessant wird zu beobachten, ob der Moniz da irgendwie den Turnaround schafft, nach der Winterpause, wo vielleicht bei Zürich gerade im richtigen Moment kommt, weil so hat es ja nicht können
weitergehen.
Die Kurve zeigt brutal gegenüber, sind wahrscheinlich am letzten in der Formtabelle, wenn du die letzten 5-6 Spiele anschaust. Also von dem her. Darum meine Prognose, wenn sie es nicht ankriegen, dann wird es nicht lang gehen. Oder doch, es braucht ein paar Spiele, aber irgendwann im 2025 wird GC in der Tabelle wieder vor Zürich sein. so ein bisschen Prognose von mir.
Das höre ich sehr gerne natürlich, aber ich glaube nicht an deine Worte. Also ich vermute, der FCZ stabilisiert sich wieder. Die Frage ist, wie, oder? Beim FCZ ist es halt ein bisschen emotional, oder? Ich habe auch schon mal gesagt, von außen kann es auch ein bisschen, von den Fans können es jetzt auch noch sein, dass die unzufrieden sind mit der Vereinsführung oder mit den Spielern, dass dann aber die Spieler noch schlechter performen. Aber wir haben da wirklich ein internes Problem scheinbar. Also, vielleicht hat es auch mit diesen vielen Spielern zu tun oder vielleicht eine gewisse Unausgewogenheit beim Spielermaterial. Sie haben jetzt den Steven Zuber, unseren verdienten Nationalspieler, haben sie ja geholt für die rechte Außenbahn. Das tun wir jetzt nicht weiter vertiefen, was das ausgelöst hat beim Publikum, dass er als Urhopper dort angewechselt hat. Wir haben gesagt, wir tun das mal weglassen, weil das nur pure Polemik ist. Aber sie wollen vielleicht schauen, dass sie ein neues Gleichgewicht bekommen oder bei ihrer Art, wie sie spielen. Vielleicht sehen wir einen ganz anderen FCZ Mitte Januar und dann in der folgenden Woche. Das werden wir sehen. Ja, damit können wir den Bogen zu Bo Henriks wieder zurückschlagen, oder, wo mit Mainz gegen Bayern gewonnen hat. Bo Henriksen ist ja dort auch weggegangen.
Richtig, der war Anfangsjahr noch bei Zürich, ist dann, glaube im März ist das gewesen. Während der Saison dann quasi bei Mainz gerufen worden und hat das meiner Meinung nach dankend angenommen, weil er wahrscheinlich sowieso schon eben mit der neuen Konstellation Ganepa, Milos, wo ihm da irgendwelche Sachen wollen vorschreiben, hat er sich wahrscheinlich gesagt, auf das habe ich keinen Bock, und ist dann gerade im richtigen Moment von Mainz angefragt worden. Und ich mag mich erinnern, ich habe damals noch die Pressekonferenz verfolgt, wo er vorgestellt worden ist, und dann hast du einfach gemerkt, was für das führt, dass der schon bei den Journalisten, also die haben fast das Maul nicht mehr zugebracht, die Emotionen und die Euphorie, wo er dann in dem Moment, wo es ja Mainz nicht gut gegangen ist, hat können sofort schon entfachen, geschweige denn bei der Mannschaft. Ich weiß nicht, ob du die Bilder auch schon gesehen hast, dass er ja eigentlich schon eine Stunde oder so vor Spielbeginn schon zu den Fans geht und die total anführen tut. Hast du das schon mal gesehen irgendwo?
Ja, er ist im aktuellen Sportstudio im zweiten deutschen Fernsehen, im ZDF, gekommen. Und das habe ich nicht gewusst vorher. Also, es war für mich eine neue Erkenntnis. Und für mich ist der Bo Henriksen einfach der, wie soll ich sagen, wie so ein Prophet oder wie so ein Moses, oder? Tritt er auf. Ich glaube, er schafft es, dass die Leute glauben, dass sie können aus Rotem Meer gehen, oder? Also trockenen Fußes, oder? Also, und ich glaube, er will quasi eben die Fans so einstimmen, dass die quasi dann die Mannschaft auch noch mittragen, oder? Und in der Kabine erzählt er eben denen, sie schaffen es über das Rote Meer oder trockenen Fußes mit gewinnen, oder? Also er ist so ein Überzeugungsprophet, Guru, keine Ahnung, habe ich selten gesehen auf die Art. Es gibt auch ein paar andere Trainer, aber ich weiß es gerade nicht nehmen, wo auch so funktionieren. Ich glaube, der Klopp ist auch einer von dieser Sorte, oder? Der gute Klopp von Dortmund und Liverpool, oder? Ich wüsste nicht, von wem ich rede.
Ja, da bin ich völlig bei dir. Genau, Jürgen Klopp kommt mir da auch in den Sinn. Aber viel mehr gibt es eigentlich nicht, wo so authentisch mit den Emotionen arbeiten können. Und eben, wie gesagt, anfangs Jahr noch bei Zürich war und Ende Jahr gewinnt er ein Bundesligaspiel gegen den FC Bayern mit 2:1. Also da... Das heisst, er hat es jetzt auch über eine längere Zeit geschafft, dass man eben sein Tempo mitgeht als Mannschaft und dass man mit ihm quasi, dass man ihn ernst nimmt und das auch möchte umsetzen, was er verlangt. Und obwohl er sicher auch fordernd ist, sehe ich da grosse Unterschiede mit dem Pep, oder? Wie er auftritt und wie der Bo auftritt, das sind Welten. Beide erfolgreich, wenn ich nicht sagen, dass der Pep nicht erfolgreich ist. Also von dem her beide in ihrer Welt erfolgreich, aber für mich ist jetzt der Bo Henriksen eigentlich wirklich so auf eine Art Trainer, sicher einer von den drei Top-Trainer des Jahres. Mhm. Wenn man, wie soll ich sagen, die Voraussetzungen anschaut und die Mannschaft, die er hat, anschaut und was er erreicht, dann muss ich sagen, Hut ab und habe ich Freude. Schaue ich immer wieder gerne zu, was meint so mit dem Bo bewerkstelligt.
Genau. Und damit sind wir jetzt eigentlich schon bei der Ligatour.
Meine Idee ist, was jetzt im Moment eigentlich mit dem FC Zürich los ist, weil die sind ja super gestartet. Ein paar Wochen auf dem ersten Platz verbracht und mittlerweile habe ich das Gefühl, das ist ja wie eine fallende Aktie. Hast du eine Idee, was da könnte los sein beim FC Zürich?
Ich kann es schwer beurteilen. Mir fällt halt einfach auf, dass sie jetzt was Spiel angeht, jetzt nicht was intern, weiß ja nicht, was denn läuft, aber was Spiel angeht, dass die offensive Kräfte nicht mehr so geltend kommen. Sie haben Schwierigkeiten, sie haben immer noch ihre tolle Abwehr, es wird auch immer gesagt, ihre drei Abwehrtürme sehr, sehr gut. Dann gibt es wieder die anderen, die sagen, eben, die sind ja einfach zu überspielen, wenn man weiss, wie. Ich glaube einfach so, die Vorderen da, Mittelfeld und Sturm, ist, ich weiß nicht, woran es liegt, die sind nicht so in Form. Sie schiessen ja kein Goal mehr. Ist das aufgefallen? Sie haben wie Ladehemmung irgendwie. Also das heisst, sie schiessen zwar noch viel aufs Goal, aber es gibt nicht mehr so viel Goal. Also ich weiß nicht, woran es liegt, dass ich nicht jeden Match bis ins Detail anschauen. Aber vielleicht ist jetzt auch mehr Druck auf der Abwehr, vielleicht ist der Goalie, wo überragend ist. Also ich muss wirklich sagen, ich halte ja sehr viel von Janik Brecher, vom Goalie. Der hat eine Zeit lang, also monatelang, hat er jetzt quasi auch unmögliche rausgekratzt, also Schüsse und wäre so versucht, Goals zu erzielen. Unglaubliche Leistung und Abwehr ist auch super gewesen, oder? Und das, ich sage immer noch, das sind immer noch die Erfolgsfaktoren. Aber da musste ich halt fragen, warum geht es jetzt die Goal? Warum tun die gegnerischen Mannschaften schaffen es besser, dass Fußball total oder das System von Moniz besser können zu überwinden, oder? Also müssen wir im Detail Videoanalyse mal anschauen, warum oder mit welchen Passfolgen die können besser da über die Flügel, es geht meistens über die Flügel, oder? Also der FCZ ist stetig irgendwie schwach, keine Ahnung, schwach wurde oder sie haben irgendwie herausgefunden, wie sie über die Mitte dann wieder rausnehmen können, hinter die Abwehr kommen oder um die Abwehr herum, keine Ahnung. Aber vielleicht weißt du ja mehr. Also du hast mir jetzt die Frage gestellt, das wüsstest du nicht warum, aber du hast ja sicher dir auch deine Gedanken gemacht.
Nein, mir ist ehrlich gesagt, ich bin froh über deine Ausführungen, weil der Grund ist mir schleierhaft. Ich frage mich, wie inwiefern die Mannschaft mit dem speziellen Typ Moniz kann umgehen. Das ist auch ein so ein Pep-Stil, den er hat. Das ist auch so ein aufbrausender. Nicht umsonst ist ja die letzten zwei Spiele gesperrt gewesen, weil er auch bei der PK nach dem Spiel da einmal ein bisschen übers Ziel geschossen ist oder sich einfach nicht diplomatisch genug ausgedrückt hat. Das ist ja auch klar, wenn man sagt, dass der Schiri scheiße ist. Und das ist jetzt nicht das, was er wortwörtlich gesagt hat, aber sinngemäß, wenn der Schiri scheiße ist und schuld ist und sowieso, dass du nachher gesperrt wirst, ist ja eigentlich auch logisch. Also von dem her bringt es ja nichts, wenn du nachher, nach dem Spiel, dich bei der PK so undiplomatisch ausdrücken tust. Sind ja sonst noch ein paar Kurven. Also ich habe eher das Gefühl, bei Zürich stimmt einfach das ganze Umfeld nicht mehr. Also man hat ja immer wieder hausgemachte Probleme mit der ganzen Umstrukturierung. Man hat mitbekommen, dass ganz viele Leute beim FC Zürich gekündigt haben. Also es herrscht angeblich eine schlechte Stimmung. Sie ist ja vor dem Milos ist ja dort noch ein anderer CEO oder wie die Bezeichnung war, wo ja sogar die Zürich-Kurve, das Plakat irgendwann mal kreiert hat, dass der ja die ganze Stimmung kaputt macht und so. Also ich habe das Gefühl, bei Zürich stimmt einiges auch auf der Management-Etage nicht und es bricht sich irgendwie runter bis zum Spielfeld. Also nicht unbedingt taktisch oder auf jeden Fall, Zürich muss jetzt die Winterpause nutzen, um da wieder ein bisschen den Rang finden, weil sonst geht es nicht mehr lang und GC wird Zürich noch überholen. Das ist so ein bisschen eine Prognose von mir für 2025 übrigens, Linus. Dass man irgendwann das im Frühling 2025 GC
sehr von Zürich. Sehr nett von dir, dass du so denkst, ja.
Nein, das ist nicht der. Ich wohne nicht sicher. Ich sage dir einfach, wenn Zürich das nicht in den Griff bekommt, dann geht es nicht mal zu lang.
Ja, aber ist es bei Zürich nicht einfach so, dass grundsätzlich bei denen, Entschuldigung, wenn ich so über sie rede, dass bei denen so ist, dass die so ein bisschen emotional drauf sind, grundsätzlich, so ein bisschen viel stärkeres Umfeld einwirkt auf das, was auf dem Platz passiert, ähnlich wie bei Schalke auch, habe ich das Gefühl, oder das gibt ja so Verein, wo irgendwie wenn es ringsum läuft, das ist wie so eine gefühls-emotionale Übertragung, dass dann besser läuft. Also quasi wie wenn alle so ein bisschen mehr miteinander synchronisiert sind, darf ich das so sagen? Dann läuft irgendwie alles runter und sobald irgendwie, das könnte jetzt aber auch so sein, dass die Zuschauer, also ihre Fans unzufrieden sind mit der Führung, das wäre auch eine Variante beim FCZ, oder? Weißt du, was ich meine? Also, du erzählst jetzt von internen Vorgängen. Das ist das Innenleben von der Mannschaft, wo anscheinend negativ auf ihre Spielleistung...
Ja,
auf ihre,
das ganze Umfeld ist so negativ im Moment.
Aber beim FCZ kann es eben auch umgekehrt sein, dass sie unzufrieden sind quasi mit dem Präsident oder unzufrieden mit dem Trainer oder irgendetwas. Und dann spielt es auch schlechter.
Du, wir werden es sehen.
Ich habe das Gefühl, das Umfeld ist unzufrieden mit dem, was läuft intern. Und ich glaube aber nicht, dass das Publikum, also die Anhänger, eine negative Auswirkung auf die Mannschaft haben.
Nein, da bin ich auch. Ja, da bin ich bei dir.
Aber beim FCZ kann es zum Beispiel sein, dass wenn sie unzufrieden sind mit der Vereinsführung, oder? Also da mit ihrem Präsident oder mit dem Trainer oder so, dass man das dann spürt, also die Negativität.
Auch als Spieler. Die Negativität ist eigentlich ja schon länger da. Und trotzdem ist ja der Zürich gut gestartet und ein gutes Resultat gebracht, ist an erster Stelle gewesen. Und drum,
das würde aber für den Moniz und für die Mannschaft sprechen.
Genau. Und jetzt wird es einfach interessant zu beobachten, was passiert jetzt, wo es resultatmäßig nicht mehr läuft. Probleme sind schon vorher da gewesen. Die werden meiner Meinung nach auch nach der Winterpause noch da sein, da die Club-Internen, sage ich jetzt einmal. Aber wenn das Resultat eben nicht kommt und wie ich jetzt ein bisschen gesagt habe, geht es irgendwann mal sogar Zürich überholt in der Tabelle.
Dann wird's, das sind ja noch 2-3 Punkte hin, oder? Schon relativ viel eigentlich.
Ja, eben. Ich habe jetzt ein bisschen fest in die Zukunft geschaut.
Und
ja, allgemein, Linus,
mir fällt auf. Die Liga ist ja völlig ausgeglichen. Also, das ist ja auch etwas Lustiges, oder?
Ja, das stimmt. Und das macht es ja eigentlich auch spannend. Irgendjemand hat gesagt, es könnten sogar noch alle Meister werden. Das ist aber auch ein übertrieben gesagt. Aber zumindest mehrere Mannschaften
können Meister werden. Außer die Iverdon, GC und Ja, Punkten her. Also sind nur Iverdon ist so ein bisschen abgehängt, GC und Winterthur. Also sind im Prinzip die drei Verdächtigen vor der Saison, die auch schon als potenzielle Absteiger gehandelt worden sind, oder?
Ja. Ja, du, ich würde sagen, machen wir doch gerade mal weiter mit unserer Ligatour. Ich weiß nicht, ich habe fast das Gefühl, von der ersten Bundesliga gibt es nicht viel zu diskutieren. Ja. Weil fast spannender ist die zweite Bundesliga in Deutschland. Passt ja auch gerade vom Thema Spannung her. Das
Das weißt du, wo ich
spannend.
ja, genau. Du willst mir also jetzt quasi gerade den Lead übertragen, dass ich da mal einsteige, oder willst du zuerst etwas erzählen?
Nein,
Erzähl du
genau,
doch
so habe ich gedacht. Du bist ja für mich eigentlich der Profi
mal.
von der zweiten Bundesliga. Darum habe ich dir jetzt den Ball zugespielt. Pass, eigentlich ein Pass nicht ins Nichts, aber in die Tiefe.
Genau, ein Steilpass. Aber du könntest mir noch sagen, für welchen Verein du in der zweiten Bundesliga bist. Das hast du mir noch nie gesagt.
Ja, das hat sich jetzt eben geändert. Ich bin
Aktuell,
Langenfelder.
aktuell.
Ja, weil eben bis vor einem halben Jahr habe ich immer können sagen, ich sympathisiere für den FC St. Pauli. Wo ich früher doch ab und zu
Ja,
mal
genau,
gegangen bin.
das habe ich gedacht.
Wo ich eigentlich ab und zu mal früher nach Hamburg gegangen bin, ist als Millerntor, bin immer gern gegangen, Spiel schauen. Ich finde es übrigens so ein cooles Stadion.
Immer
Architektonisch.
noch, ja.
In vier Etappen gebaut, quasi eine Tribüne nach der anderen. Und das weißt du vielleicht gar nicht. Ich habe damals dem FC St. Pauli 1000 Euro ausgeliehen.
Bist du bei der Rettungsaktion dabei gewesen, oder was?
Nein, das ist nicht die
Oder
Rettungsaktion.
bist du oder Finanzierungsaktion für Stadion, oder was?
Genau, bei der Finanzierungsaktion. Ich weiß noch, da hat es ein Plakat gehabt, auf St. Pauli regeln wir das unter uns. Und da hast du können so Anteil kaufen. Und ich habe dann
Ja.
1000 Euro investiert. Und ich muss dir sagen, die sind noch zu 6% verzinst worden. Und dann also lange Zeit können sagen, dass
Was
ein
hast du
Teil vom
schon?
Stadion mir gehört.
Hast du eine Anleihe gezeichnet? Heißt das, ist
Ja,
das das hier
genau.
oder was?
Ja,
Eine
richtig.
Anleihe, Obligation quasi, Schuldverschreibung oder was?
Ja, richtig, ja.
6%, das ist aber gut.
Ja, das hat auch immer geklappt. Jedes
Okay.
Jahr sind 6% gekommen und irgendwann haben sie die wieder zurückgezahlt. Also muss ich sagen, was einfach schade ist, dass ich nicht mehr kann sagen, dass das Stadion noch ein bisschen mir gehört. Aber von den Mannschaften, die jetzt in der zweiten Bundesliga sind, habe ich eigentlich keine Favoriten. Da finde ich es eben schön, dass es so spannend ist, dass es so ausgeglichen ist. Wenn ich jetzt Tabellen anschaue, ja, wo hört es auf? Wer kann noch auflaufen? Der Zwölfte hat irgendwie nur. Nein, der Zwölfte kann vielleicht nicht mehr aufsteigen, aber sagen wir bis und mit 25, also bis und mit Hamburg, vom 1. bis zum 9. innerhalb von 3 Punkten. Ist ja mega, oder? Also total spannend.
Ja.
Und eben, durch dich verfolge ich natürlich immer wieder ein bisschen, was Paderborn macht. Ja, ist immer spannend zu schauen, was macht der HSV, was macht Köln, was macht Schalke.
Ja.
Also von dem her, die
Genau.
zweite Bundesliga ist
Es ist
Hertha.
ja Sammelbecken von der gescheiterten Traditionsverein, oder?
Ja,
Das ist
genau.
ja das, was noch nie in der Geschichte gegeben hat in dem Maß, oder? Wo eher Kennzeichen ist von vom EFL Championship in England, von der zweithöchsten Liga. Da hat sich ja wirklich so ein bisschen zugespitzt. Es sind auch Traditionsvereine, die komplett abgestürzt sind. Sind ja wieder hochgekommen in die zweite Bundesliga, nachdem sie noch tiefer abgestürzt sind. Das ist das, was ich so wahrnehme, was ich beobachte, als langjähriger Beobachter. Aber genau, um nochmal zu den Überraschungen vom Wochenende. Wir haben einen neuen Schweizer Reiter, zwei Punkte gleich mit dem zweiten. Namens Elversberg, ein Verein aus dem Saarland, wo früher in die Regionalliga umgetümpelt ist. Also nein, natürlich. Für das kleine Dorf ist das natürlich grandios schon gewesen. Die sind eigentlich relativ hoch gespielt, erstaunlicherweise. Und sie haben es geschafft, an allen vorbeizuziehen in den letzten zwei Runden. Sie haben ja verloren noch, gegen Paderborn am 28. 27.11. haben sie die zweite Heimniederlage kassiert und 1-3 gegen den SC Paderborn verloren. Man hat dort schon gerechnet, dass Paderborn wird schwer haben, aber Paderborn hat sich dort relativ klar spielerisch durchgesetzt. Also die haben eine reife Leistung gezeigt. Aber nachher haben die es geschafft, gegen Nürnberg zu gewinnen und sie haben es geschafft, gegen Braunschweig zu gewinnen. Und zwar in überzeugender Manier. Also sie haben dort 6 Punkte eingesammelt, während die anderen entweder verloren haben oder unentschieden gespielt haben. Und sie sind schon eben auf dem 6. Platz oder irgendwas gewesen und jetzt sind sie auf dem 1. Also sie sind zum ersten Mal in ihrer Geschichte in der 2. Bundesliga, der höchsten Liga, wo sie jemals sind, sind sie jetzt sogar auf der Spitzenreiterposition. Und sie haben einfach eine coole Mannschaft, einen coolen Trainer. Der Trainer ist immer noch der gleiche, oder? Der ist schon seit Jahren dort. Und sie ziehen es einfach durch. Also eine schöne Geschichte, eigentlich. Dass so etwas
wieder funktioniert, oder? Heidenheim.
Ja, es ist wie Heidenheim, ja. Also ähnlich, außer dass Heidenheim natürlich grösser ist. Elversberg ist wirklich so. Ich glaube, das 5000 Seelendorf. Ich müsste mal nachschlagen, das ist noch interessant.
Es ist wirklich ich habe es schnell nachgeschlagen. 12.000 Einwohner ist bei mir gestanden.
Ja, das kommt eben an. Aber das Stadion hat, glaube ich, auch relativ wenig Platz. Also, ich glaube, das Stadion ist, glaube ich, 5000 Zuschauer oder so, wenn es mir recht ist. Das ist richtig klein.
Also, die Hälfte vom Dorf hat quasi Platz.
Ja, genau. Sie brauchen sogar 10.000 Stadtkapazität. Also sie bringen fast die ganze Stadt rein. Ja. Also wenn man davon ausgeht, dass nur die Männer reingehen, dann haben schon alle Männer würden reingehen, plus Babys, 6.000 gehen dann höchstens rein oder 7.000 mit ein paar Frauen noch. Und dann brauchen sie ja Fans von außerhalb vom Dorf oder von der Stadt, oder? Eigentlich. Das wäre total krass.
Ja. Wir werden es verfolgen. Also wenn die, aber stell dir mal vor, wenn die wirklich aufsteigen, ich glaube, da haben viele keine Freude in der ersten Bundesliga. Oder, also vielen ist ja schon der FC Heidenheim und Konsorten schon zu viel. Wenn dann dir vorstellst, dass dann irgendwie Paderborn, Elversberg und vielleicht noch irgendwie sonst noch ein Nicht-Traditionsverein aufsteigt, dann wird es wirklich eine Ansammlung von Traditionsvereinen in der 2. Bundesliga geben, aber in der 1. Bundesliga sind dann halt eben so Vereine, wo auch wenig Leute bringen, oder? Musst du dir mal vorstellen, so irgendein Spiel.
Also ich bin jetzt im Fall nicht. Ja, ich weiß, du meinst Wolfsburg gegen Elversberg. Man kann es total abstecken. Nein, es sind sicher so. Nein, aber ich finde es ein bisschen lustig, dass du jetzt Paderborn und Elversberg ja im Zug genannt hast, weil das hat mich jetzt gerade persönlich beleidigt, ehrlich gesagt. Ja, weil Paderborn ist ja schon die 40. grösste Stadt von Deutschland, also 40 oder 41 mit irgendwie 160.000 Einwohnern. Und das kannst du ja nicht mit Elversberg vergleichen oder mit Heidenheim. Heidenheim hat, glaube ich, etwa 30.000 Zuschauer.
Stopp. Nein, aber es geht ja nicht um das. Es geht darum, eben genau, du stellst dir vor, Spielplan und dann hast du Wolfsburg gegen Paderborn, ist nicht viel
ja,
anders
genau, das ist Wolfsburg auch
gegen Elversberg. Ich habe ja gesagt, für gewisse Leute.
Du kannst auch Bielefeld nehmen als Beispiel statt Paderborn.
Ich habe nichts dagegen, wenn Elversberg, Paderborn aufsteigen, weil die es verdient haben. Ich meine, die können ja nicht dafür, dass die anderen so doof sind. Wenn die anderen so doof ja, sind, genau. Schalke so doof ist, dass du am Schluss von einem Dorfverein überholt wirst, da kann der Dorfverein ja nichts dafür, der gut geschafft hat. Also von dem her, für mich, wenn einfach die ersten zwei aufsteigen und der dritte hat Barrage. Also ich habe das nicht,
genau.
Darum kann ich mich nicht angegriffen haben. Ich habe ja gesagt, für gewisse Leute. Ich denke da
zum Beispiel,
Herr Köster tut das ja immer wieder thematisieren.
Vom anderen ja, der Podcast. Herr Köster hat ja, der Herr Köster ist auch Bielefeld. Er kommt eben aus Bielefeld und leidet natürlich schwer, dass sein toller Verein nur in der dritthöchsten Liga ist. Genau, mit dem Stadion, wo wieder 32.000
Der Zeigler sagt ja dann nur, wenn er das wieder mal thematisieren tut.
Genau.
Nein, das ist überhaupt nicht meine Meinung. Meine Meinung ist, wer gut wirtschaftet, wer gute Spieler kauft, wer gut Fußball spielt, der soll aufsteigen. Ich meine, früher hat auch niemand vielleicht gefunden, dass der SC Freiburg in die erste Bundesliga unbedingt gehört. Und jetzt sagst du, jetzt, Gott sei Dank gibt es Vereine wie der SC Freiburg, wo das irgendwie noch auf diese Art anbringen.
Ja, logisch. Ich verstehe.
Du, weiter im Text mit unserer Ligatour. Ich würde sonst gerne mal auf mein Heimatland Italien wieder mal schauen.
Ja, mach das.
Da hat es ja das Wochenende eine kleine weitere Spaltung gegeben. Das heisst, von diesen 5 Mannschaften, die vorne waren, haben 2 verloren und 3 gewonnen. Das heisst, Bergamo hat gewonnen, Napoli hat gewonnen und Inter hat 6-0 gewonnen gegen Lazio, wo ja auch vorne dabei war. Und durch das, dass er auch Florenz verloren hat, bleibt eigentlich, und das wird meiner Meinung nach auch der Rückkampf sein von dieser Saison, Atalanta Bergamo, Napoli und Inter, wo sich das werden ausspielen. Wobei Inter klar als Favorit gilt und Napoli eben den Vorteil hat, wie ich schon gesagt habe, dass sie kein Europacup haben und auch keine Coppa Italia mehr. Das heisst, sie können sich wirklich nur auf die Meisterschaft konzentrieren. Und bei Atalanta Bergamo weiss man nicht, wie lange die das durchziehen können mit ihrer Überperformance, die an den Tag legen. Und wenn man dann einfach quasi auch Kader anschaut, dann wird, also die Logik sagt, dass es Inter am Schluss machen wird, muss aber nicht, hoffe ich auch nicht. Mhm. Aber weißt du, übrigens, Atalanta hat ja wieder gewonnen. Hast du noch nicht im Spiel, dass die jetzt am Stück gewonnen haben?
Also, haben sie es endlich im Spiel gewonnen? Sie haben es nicht verloren.
Von so einer Serie träumt jeder Fan von seiner Mannschaft. Also die Frage
haben
ist,
sie nicht mehr verloren zwischendrin?
Wie viel Meisterschaftsspiel am Stück haben sie jetzt gewonnen?
Also jedes Spiel haben sie ja nicht gewonnen. Also sonst hätten sie mehr
Punkte. In einer Liga, wo du jedes Spiel gewinnst, hast du jedes Spiel gewonnen. Aber sie haben nicht jedes Spiel in der Meisterschaft bis jetzt gewonnen. Das nicht. Aber sie sind an einer Serie dran.
Im Europacup oder was? Oder
Meisterschaft?
Nur Meisterschaft?
Ja, weil im Europacup, magst du erinnern, haben sie ja ein 0-0 gemacht gegen Arsenal. Auch ein 0-0 gegen Celtic. Aber in der Meisterschaft haben sie jetzt also eine Serie am Laufen.
Mhm.
Ich habe dir als Tipp gegeben, wo jeder Fan Freude hat, wenn sie in der Mannschaft.
Ich schätze so, eben das habe ich schon gedacht, dass das Wort. Moment, wie viele Spiele sind in der Meisterschaft? Ich sage mal 11.
Bist du nicht?
11 Spiele.
10 wirklich? Sind's. 10 Siege am Stück.
Oh, ja. Eins vorbei. Ich habe gedacht, vielleicht noch eine mehr.
Und jetzt am Wochenende werde ich im Stadion sein, spielen sie gegen Empoli und dann haben sie die Chance, zum quasi selbst das Spiel am Stück zu gewinnen. Eben, sie sind ja nicht so gut gestartet gewesen und dann jetzt mit dieser Serie, wenn du dir vorstellst, ich glaube, Juve hat in der Zwischenzeit gefühlt fast jedes Spiel unentschieden gespielt. Gefühlt, sage ich jetzt mal. Aber da haben sie natürlich jetzt der grosse Gap, der zwischen Atalanta und Juventus ist, ist natürlich auch dem geschuldet, dass du 10-mal hintereinander gewonnen hast. Und eben, wie gesagt, jetzt am Wochenende wird es spannend, ob es nochmal einen Sieg könnte, dazu erzählen. Weil man muss sagen, das letzte Spiel haben sie nicht gut gespielt. Also ohne den Garnesecchi, den Goalie, der wirklich brutal gegeben hat. Sie hätten auch können verlieren gegen Cagliari. Sie haben in Cagliari 1-0 gewonnen auswärts. Aber ich würde sagen, eben auch, dass sie nur Menschen, sie schaffen es nicht wie Roboter, immer da die Leistung zu bringen. Und bei diesem Spiel haben sie jetzt quasi ein bisschen mit Glück gewonnen. Darum bin ich jetzt sehr gespannt, ob es gegen Empoli im Heimspiel, wo es eigentlich ja sollte gewinnen, wenn du Tabelle anschaust, wie wir ja so gerne an mich sagen, ob sie es da schaffen, dass sie nochmal einen Sieg erringen können. Schauen wir mal.
Ist doch sicher wahrscheinlich eine Motivation, kurz vor Weihnachten noch, daheim im Stadion nochmal so Blätschig abzuliefern. Also, wenn genug Benzin im Tank ist, oder noch?
Ja, richtig, du hast richtig gesagt, das Spiel wird ja auch immer Christmas Day, Christmas Game, irgend so etwas wird das auch mit genannt in Bergamo. Das letzte Spiel vor der Weihnachten, haben sie meistens ein bisschen spezielle Trikot. Ich freue mich auf das Spiel im neuen, schönen Schmuckstück von dem Bergamo-Stadion.
Ja. Ich wünsche dir auch so eine schöne Zeit im Voraus. Also, ich bin ja selber noch nie in dem Stadion gewesen. Also, doch. Ich habe schon gesehen, ich bin schon da gewesen, aber ich bin noch nie bei einem Spiel dabei gewesen. Das ist mal so.
Also genau. Was bei dem Stadion speziell ist, auch da sind sie, wie St. Pauli-Stadion vorher erwähnt haben, da sind sie auch in Etappen. Ja, aber ich würde ihnen sagen, in zwei Etappen, das heisst, sie haben quasi die Längsseiten, die sind historisch, die sind wahrscheinlich so wie denkmalgeschützt, die haben sie gelassen, vor allem auf der Aussenseite. Mhm. Aber dann haben sie quasi nach dem Dortmund-Prinzip, weil die Atalanta-Fans sind ja irgendwann in der Europa League mit Dortmund in der Gruppe gewesen oder irgendwie so etwas, auf jeden Fall etwa vor 4, 5, 6 Jahren. Und dann haben sie sich inspirieren lassen von der gelben Wand und haben dann quasi hinter dem Goal je zwei so geile Wände angestellt. Und man muss sagen, das Stadion ist wirklich ein Schmuckstück geworden. Ich bin Anfang der Saison mal zum Spiel dort gewesen. Und es war gerade das erste Spiel, wo quasi die zwei Tribünen dann auch gemacht worden ist. Und das ist auch ein bisschen speziell. Sie haben eigentlich die guten Fans hinter dem einen Goal und auch hinter dem anderen Goal. Das sieht man so. Mhm. Auch nicht allzu oft. Ja, Linus, was ist eigentlich noch eine Mannschaft, wo man vielleicht noch nicht, wo du noch nicht verraten hast, wo du eigentlich auch noch cool findest?
Wo?
Europaweit oder vielleicht hast du einen in Südamerika, wer weiß.
Mannschaft, die ich cool finde.
Ja, allgemein einfach. Und immer ein bisschen schaust, was sie machen. Letzte Woche hast du uns ja Leeds verraten, vielleicht hast du auch noch mal eine.
Nein, ich habe jetzt nichts, kann damit nichts jetzt rumbieten, wo ich noch zusätzlich verfolge, oder? Du kennst schon meinen Lieblingsverein. Wir sind bei der Ligatour natürlich FC Barcelona. Vielleicht können wir den Wechsel dort noch vorziehen.
Ja, spannend. Du warst auch gerade in der Nähe gewesen, abgesehen vom letzten Wochenende.
Ja, ich war sogar in Barcelona gewesen, am Sonntag, wo sie am Abend gegen Leganes die Heim gespielt haben. Und 0-1 verloren.
Leganes ist so ein Club aus Madrid, also ein Stadtteil oder kurz außerhalb von Madrid, auf jeden Fall gewisse Brisanz, wenn da das kleine Leganes auf Barcelona gegen den FC Barcelona spielen. Und was ist passiert, Linus?
In der vierten Minute hat Leganes 1-0 geschossen und in den ewigen 90 Minuten nachher hat es Barcelona nicht geschafft auszugleichen und auch nicht zu gewinnen. Also ist bei den meisten noch geblieben. Sie sind sehr ideellos, haben sie gespielt und eigentlich unverständlich, dass sie das nicht haben können fehlen, aber es ist passiert.
Ja, also ich habe die Zusammenfassung gesehen, der Goalie hat auch doch, also es ist ja nicht so gewesen, dass Barca keine Chance gehabt. Ich meine, der Lewandowski hat irgendwie 5 Meter vor dem, nicht vor dem leeren Goal, aber vor dem Goalie einen Querpass bekommen, den er eigentlich auswählen kann, wo er sie anschießt und er schießt dann halt genau auf den Goalie. Der hat allgemein einfach sehr viel gekratzt, der Goalie von Leganes.
Ja.
Und, es ist mir etwas bei Barca aufgefallen. Das ist dir vielleicht auch schon aufgefallen. Die spielen damit brutal hoch, also hinten, Verteidigung, und spielt total auf Offside, mit Rauslauf, in dem Moment, wo der Ball gespielt ist. Ist dir das auch schon aufgefallen, wie die spielen hinten?
Nein, das hast du dann verbessert, angeschaut als ich. Also du sagst, sie
spielen höher, eigentlich in den 90er Jahren mit dem Saki. Nur.
Jetzt gehst du aber ganz weit zurück.
Ja, ich nehme mal ganz früher, hat vielleicht der Cruyff noch irgendwie so gespielt oder Holland in den 70er Jahren. Von dort kommt ja die Idee mit dem, was Milan ja auch in den 90er Jahren weiterentwickelt hat. Aber ich sage nur, die stehen ja quasi auf einer Linie Und oftmals rennen dann alle gegen raus, wenn der Ball gespielt wird. Also sie spielen dann quasi extrem auf Offside, was auch sehr gefährlich ist.
Aber das machen sie doch immer schon, das haben sie doch immer gemacht.
Ja, aber da, jetzt in dem Spiel ist mir extrem aufgefallen. Und was einfach eben der Unterschied ist zu früher, das darfst du nicht vergessen. Früher, in den 90er Jahren, war auch ein passives Offside gewesen. Also da hat einfach gelangt, wenn einer von diesen Stürmer, egal ob du jetzt am Schuhbinden warst, völlig auf der anderen Seite, wenn der im Offside gestanden ist, dann war einfach Offside gewesen. Und jetzt mit dem passiven Offside ist also sehr riskant, was Barca da mit dem Flick da probiert. Hat aber nichts mit dieser Niederlage zu tun gehabt. Der Flick war auch gar nicht dabei, war auch gesperrt. Das ist der Markus Sorg, kennst du vielleicht noch an der Linie?
Ah, der hat er mitgenommen als Assistent, der war früher bei der Nationalmannschaft war und beim SC Freiburg ist doch auch schon an der Seitenlinie gestanden, oder?
Ich würde sagen, er ist der Vorgänger von Christian Streich gewesen.
Ja, sie haben dann dort geholt.
Und hat dann nicht funktioniert und dann hat man ihn durch den Christian Streich ersetzt noch im Winter dort in der ersten Saison. Also er ist eigentlich nur von September bis Ende Dezember in Freiburg Trainer gewesen. 2011, wenn ich mich nicht täusche.
Ja, genau. Dass du das alles weißt, noch ein Wahnsinn. Aber hast du recherchiert oder hast du
noch gewusst? Freiburg verfolge ich ja schon seit längerem. Und von dem her.
Ja, klar.
Sind das die Sachen, die dann amig haften bleiben? Du Linus, wir sind wieder mal, ich würde sagen, mit unserer kleinen Ligatour haben wir einen schönen Überblick, haben wir ein paar schöne Themen können rauspicken. Wir würden uns sonst ein bisschen, bevor wir auf das Spiel, das am Wochenende stattfindet, vielleicht noch eine kleine Auflösung von dem Tippspiel von letzter Woche. Hast du abgeschnitten?
Schöne rhetorische Frage. Wir haben ja schon darüber geredet, ansatzweise. Ich habe mich ein bisschen mutiger gewesen, sagen wir es mal so. Und ich glaube, ein oder zwei habe ich richtig getippt und bei der anderen bin ich nach gewesen, von der Idee her. Aber es ist doch anders herausgekommen, wie erwartet.
Also das mit nahe, das gilt natürlich nicht, weil im Fußball da lange eins geht und man hat einfach nicht richtig Tipp. Das kann ich da aus der Erfahrung. Kann ich da das. Weißt du, wie viel Mal sehe ich da so Posts von Wettzetteln, die wegen einem Goal irgendwie 13 Spiel tippen, aber auch wegen einem Spiel, dann geht das nicht um. Ist ja klar eben. Du hättest schon gewonnen. Nein, also du, gar nicht so schlecht. Also St. Pauli wäre der Bremen Spiel, wo du richtig tippt hast, auch resultatmäßig. 0-2.
Ja, darf ich noch etwas dazu sagen? Also ich habe einfach gedacht, dass Bremen auch dominant ist und St. Pauli dort kein Brot hat. Und ich glaube, das ist auch so rausgekommen.
Ja, ja, ich habe es gesehen, das Spiel habe ich gesehen, also von dem her hast du auch das getroffen. Dort hat wirklich alles gestimmt, wie du das dir da ausgedacht hast. Und auch bei Freiburg-Wolfsburg, ich meine, 3-1 hast du getippt, das ist am Schluss 3-2 geworden. Da bist du auch so tippmäßig sicher richtig. Resultatmäßig bist du ganz nah gewesen. Und bei den übrigen hast du dich halt auch ein bisschen überraschen lassen, eben durch das, dass es eben auch ein Wochenende war mit vielen Überraschungen. Oder eben, jetzt nur als Beispiel, hast du City Man U 1-0 tippen gehabt. Das war eigentlich bis zu der 90. Minute genau auch so gewesen. Und dann, wie wir es vorher thematisiert haben, der Blackout hat dann quasi aus einem 1-0 ein 1-2 gemacht. Von dem her, gar nicht so schlecht gewesen fürs erste Mal. Also du kannst jetzt auswählen, ob wir einfach einen Ausblick machen wollen, welche Spiele am Wochenende könnten so ein bisschen spannend sein, oder willst du vielleicht auch gerade noch wieder ein Resultat probieren, richtig zu tippen?
Wir sollten mal wollen umkehren, dass du triffst und wir schauen, wie gut du bist ja der Wettspezialist, oder? Du verdienst ja sogar Geld damit, oder?
Also komm, gut, können wir so machen. Das heisst, ich
Oder ist es
muss
schlecht, oder ist es schlecht so oben vielleicht, dass du
einfach.
mitkommst?
Nein, können wir so machen. Es hat überhaupt nichts mit dem zu tun. Es wird einfach so sein,
So,
dass ich
also.
dir quasi sage, welches Spiel, das ich rausgepickt habe, und ich sage dir dann auch gleichzeitig, was ich tippen würde.
Ja, genau.
Also ich kann das sagen, ich habe
Und
auch
ich
unsere.
kommentiere das dann noch kurz.
Okay, ich habe 10 Spiele rausgetippt, rausgestrichen, rausgesucht.
So viel, so, wie so viel,
Ja,
2 Stück,
weil
hey, wow.
jetzt fangen wir zum Beispiel gerade mal an mit Elversberg Schalke.
Ja, was tippst
Da ist mein Tipp 0-1.
du? Das sehe ich anders, aber das, ich sage nicht, ich muss ja nicht tippen, das mal.
Ja, genau. Dann das nächste Spiel Bayern München RB Leipzig.
Was tippst
2-0. 2-0.
du? Nicht schlecht.
Dann Verona Milan. Da habe ich das Gefühl, da gibt es eine Überraschung. 2 Zwei, sogar 3-1 für Verona.
Da hätte ich
Weil ich
gesagt,
einfach meine, ich bin
unentschieden.
das bei Milan, genauso wie beim FC Zürich, einfach sehr viel nicht stimmt. Also da mit dem 3-1 für Verona weiß ich, bin ich sehr mutig, aber schauen wir mal. Dann habe ich mir noch rausgeschrieben, Paderborn gegen den KSC.
Was? Ich wollte gar kein KSC.
Ja. Da tippe ich 2-1.
Ja, bist du, glaube ich, richtig? Bist du richtig? Oder ich hoffe, dass du richtig bist, ja.
Siehst, ich tippe oftmals auch mit so Sympathie oder wenn ich jemanden kenne, der Fan ist. Dann hätten wir Aston Villa
Nein, ich
gegen
glaube.
Manchester City. Ja, sorry.
Nein, ich wollte sagen, dort ist es. Klar, dass es irgendwie so ein bisschen etwas Ebenbürtiges wird, aber ich habe das Gefühl, Paderborn setzt sich durch. Also, einfach weil sie dann noch irgendwie noch versuchen, noch das Goal zu machen, ja. Zusätzlich, also falls es unentschieden sollte stehen, dann geht Paderborn sicher auf Sieg. Habe ich das Gefühl. Aber wir sehen es dann. So, und jetzt kommt das nächste, genau.
Aston Villa
Bin ich
Manchester
gespannt.
City 0 zu 3. Ich habe das Gefühl, alles, was
Ja,
wir über Pep gesagt haben, wird verbessern, wird er verbessern und wird einfach eben auch auf die Derby-Niederlage richtig reagieren. Und einfach, da habe ich jetzt das Gefühl, wie du letzte Woche gesagt hast, das wäre Bremen, St. Pauli wird überfahren, habe ich das Gefühl, Manchester City wird Aston Villa überfahren. 0 zu 3. Dann ist sehr das spannende Spiel West Ham United gegen Brighton. Brighton für mich immer noch die Überraschungsmannschaft mit dem ehemaligen St. Pauli-Trainer Krüsselkopf, wo mir immer der Name nicht in den Sinn kommt. Hürzeler, genau. Hürzeler mit Schweizer Wurzeln. Hast du
Ja,
gewusst?
genau. Ja, logisch.
Ja, aber da
Das ist ja ein
sehe ich einfach ein Zweitlei.
typischer Aargauer Name, ein typischer Aargauer Name, Hürzeler.
Absolut. Also, West Ham gegen Aargau 2-2. Dann, sehr spannend finde ich auch
Guter
Bayer
Tipp, glaube ich auch.
Leverkusen. Was? 2-2, glaubst du auch?
Ja.
Realistisch.
Ist
Gut.
realistisch.
Doppelt abgesichert. Dann haben wir Bayer Leverkusen Freiburg.
Und?
Ja.
Ich
Ja. Kopf sagt,
weiß nicht.
Leverkusen gönnt.
Ja, meine
Sind
Damen.
jetzt 2-0.
Ja, genau.
Ja.
1-2-0.
Sag mal, was der Kopf sagt, 2-0. Das Herz sagt irgendwie es 2 zu 3. Aber es zählt das, was der Kopf sagt, 2-0 für Leverkusen. Ich hoffe, dass ich da völlig falsch liege. Dann mega spannendes Spiel in La Liga, Barcelona gegen Atletico Madrid.
Ui.
Ja, Atletico
Ja, aber
ist
ich
gerade
weiß.
dritte.
Ja, sie haben
Du musst dir mal
aufgeschlossen, gell?
vorstellen, wenn Barça wieder verliert, hätte es dreimal hintereinander die Heime verloren jetzt.
Ja, ich glaube aber nicht, dass sie verlieren.
Ja, ich sage auch. Es ist ja wahrscheinlich ein Atletico kommt normalerweise wenig Goal über. Also ist das typisch 2-1-Spiel.
Genau.
2-1 für Barça.
Oder 1-0. Ja, 3-0 sogar. Aber gut.
Ja, wenig Gummi bei
Ich tippe
Atletico
nicht.
Madrid. Ist nie schlecht. Dann in England haben wir Tottenham gegen Liverpool.
Ja, das ist für mich klar.
Ja, sage ich
Für
jetzt
dich
mal
auch.
2-1 Tottenham. Und ich sage dir auch, dass der Koreaner, einer von meinen Lieblingsspielern, ganz ein anständiger Typ übrigens, der
Wieso
Son.
hast du keinen persönlich kennengelernt?
Nein,
Person,
nein, aber er ist mir einfach sympathisch. Ich mag mich erinnern, der war ja früher mal noch beim HSV gewesen und hat einen super
genau, korrekt.
Auftritt im aktuellen Sportstudio. Ist einfach wirklich ein ganz ein anständiger 2-1 für Tottenham und Goal vom Son zum 2-1. Dann die letzten zwei Spiele, die ich noch habe, wäre Wolfsburg-Dortmund. Dortmund ist ja auswärts ja immer schlecht, also 2-0 für Wolfsburg. Gehst du da mit? Und
Oh.
dann hätten wir noch zum Abschluss
Ja.
Atalanta gegen Empoli, eben weil ich ja dort im Stadion sein werde. Da sage ich jetzt mal ein 3-1.
Das 3-1. Meinst du?
Ich hoffe und ich sehe hoffentlich voraus.
Okay.
Ja, Linus.
Ja, aber haben wir
Wir haben
so
ja schon ein bisschen darüber geredet. Wir werden ja unseren Podcast auch während der wie sagt man, Winterpause weiterführen, weil zum Beispiel in England wird ja in der nächsten Zeit ja brutal viel gespielt. Alle 2 Tage.
da.
Wie jedes
Ja.
Jahr. Boxing Day drumherum. Ein bisschen vorher, ein bisschen nachher.
Genau, korrekt.
Würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche.
Genau.
Unserem Podcast. Passis
Ja,
Vest.
auf einmal.